Zunächst ein herzliches Dankeschön für die Einladung heute zum Gottesdienst hier, zum Predigen und dann auch für die Bibeltage, die dann von Montag bis Donnerstagabend stattfinden. Zwei Vorbemerkungen zu Jesaja. Die erste Vorbemerkung: in der neuen Predigttextordnung der Evangelischen Landeskirchen in Deutschland ist Jesaja, was alttestamentliche Bücher anbetrifft, der Spitzenreiter. Gleichsam der FC Bayern München, der Predigtexte aus dem AT. Über 40 Predigtexte aus Jesaja, damit sind alle anderen, auch alttestamentlichen Bücher, weit abgeschlagen. Immerhin starteten die Psalmen von 0 auf 5, das ist auch eine Leistung. Die zweite Vorbemerkung, was in der Begrüßung gesagt wurde, kann ich nicht erfüllen. Heute wird es nicht um die Verheißungen auf Jesus Christus gehen. Das wird ein Thema sein von Dienstag bis Donnerstag, denn die größte Besonderheit von Jesaja ist die, dass er von den alttestamentlichen Propheten die meisten personenbezogenen Verheißungen hat. So nenne ich das ganz bewusst: personenbezogene Verheißungen, also Verheißungen, von denen wir dann vom Neuen Testament her sagen, die sind mit Jesus Christus erfüllt. Auch in dieser zweiten Hinsicht ist Jesaja der FC Bayern München des Alten Testaments. Aber wie gesagt, ich muss vertrösten, man muss ja langsam anfangen zum Neinkommen. Heute Vormittag geht es um den Berufungsbericht von Jesaja, den wir in Jesaja 6 lesen, und ich lese die ersten wenigen Verse und werde dann im Laufe der Predigt auf den weiteren Text in Auszügen eingehen. In dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron, und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm, ein jeder hatte 6 Flügel. Mit zweien deckten sie ihr Antlitz, mit zweien deckten sie ihre Füße und mit zweien flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll. Bevor ich auf diesen Text eingehe, noch eine weitere Vorbemerkung, dann sind es der Vorbemerkungen 3 und damit auch genug. Eine Besonderheit der gesamten Bibel ist eine ganz starke geschichtliche Orientierung, geschichtlich-biografisch. Wir begegnen in der Bibel keinem dogmatischen Buch, das die Glaubensinhalte thematisch abarbeitet, so nach dem Motto von A bis Z, sondern wirklich sehr viele Geschichtsberichte. Die Berufung Jesajas beginnt im Todesjahr des Königs Usia. Da geschieht dieses. Das ist etwa das Jahr 735 vor Christus, genau datieren können wir es nicht. Außerdem geht es in diesem Text um eine Person unter Milliarden auf dieser Welt. Was sollen solche geschichtlich-biografischen Texte, auch angesichts der Tatsache, dass sie noch uralt sind, 2700 Jahre plus. Was haben wir mit diesen Texten, mit diesen Geschichten zu tun? Ist es nicht einfach doch Geschichte, vergangene Geschichte? Auf den geschichtlichen Hintergrund werde ich dann ab morgen ausführlicher eingehen. Ich habe es drüben gesagt, wenn Sie das nicht interessiert, kommen Sie morgen erst 15 Minuten später, dann ab der zweiten Halbzeit, morgen geht es dann um den Text, aber dann auch etwas die geschichtlichen Hintergründe, weil die Bibel so geschichtsbezogen ist, und das ist sie nicht ohne Grund. Und doch haben diese geschichtlichen, biografisch einmaligen Texte uns etwas zu sagen. Grundsätzliches kommt in ihnen zur Sprache, sonst würden wir nicht darüber predigen. Der erste Teil, das Lob der Seraphim. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll. Drei Teile hat dieses Lob. Zunächst geht es um das Wesen Gottes. Heilig, heilig, heilig. Eine biblische Art, Dinge zu unterstreichen, ist die Wiederholung. Das, was wir heute mit Unterstreichen, Ausrufezeichen, Fettdruck machen, macht die Bibel mit Wiederholungen. Und heute würden wir vielleicht sagen, der ganz, der total Heilige. Heilig ist ein Wort hier in der biblischen Sprache, das man bis heute nicht richtig inhaltlich erklären kann. Man kann sagen, heilig ist ein Kontrastwort. Gott ist biblisch zunächst der ausschließlich Heilige. Und alles andere ist profan, unheilig, Geschöpf. Es ist das Gegenüber von Schöpfer und Geschöpf, das uns hier begegnet. In meiner Bayersbronner Zeit, wenn der Liederkranz gesungen hat am Altjahrabendgottesdienst, das war so Praxis, dann hat er jedes Mal das Lied gesungen, heilig, heilig, heilig ist der Herr, heilig, heilig, und jetzt kommt's, heilig ist nur er. Das ist die Bedeutung von heilig. Heilig, heilig, heilig ist ausschließlich Gott. Und heilig kann werden, wem dieser Gott Heiligkeit verleiht. Die Heiligkeit von allem außerhalb von Gott ist zunächst immer eine verliehene Heiligkeit und keine verdiente Heiligkeit. Also nicht, ich lebe heilig und dann werde ich heilig, sondern ich bin heilig und deshalb lebe ich heilig. Das ist die von Gott verliehene Heiligkeit. Der zweite Teil dieses Liedes, dieses Lobes ist so. Also es ist üblich, dass man als Alttestamentler keine Ahnung von Technik hat. In der Arche Noah gab es nachweislich keinen Beamer. Okay. Das zweite ist der Titel und der Name. Der Herr Zebaoth, Herr. Im Bibelausgaben, wo Herr mit vier Großbuchstaben geschrieben ist, steht hier im Hebräischen der Gottesname, Yahweh. Der Gott des Alten Testaments, der Gott Israels, hat einen Namen, der dann in einer späteren Zeit nicht mehr ausgesprochen wurde. Und das wurde auch im Neuen Testament beibehalten. Wir haben diesen Namen im Neuen Testament nicht. Auch in den ersten Übersetzungen ist der Name schon nicht mehr verwendet und das ist jüdische Praxis bis heute. Aber Name steht für Person. Gott hat sich mit einem Namen geoffenbart und Gott ist mit diesem Namen und Gott ist als Wesen anrufbar. Zu dem Namen kommt ein Titel. Zebaoth ist ein nicht übersetztes hebräisches Wort. Und in dem Wort Zebaoth steckt das Wort Zawah und Zawah bedeutet Heer. Es ist ein militärischer Begriff und dieses Wort steht für die Macht, für die Allmacht. Und man kann dieses Wort Zebaoth am besten übersetzen mit Allmächtiger. Der auf der einen Seite einen Namen hat und persönlich anrufbar ist. Das spielt ja häufig eine Rolle, der Name Gottes. Dieser ist gleichzeitig der Allmächtige. Und jetzt heute nur ganz kurz zur Situation. Jesajas Zeit ist Kriegszeit. Die gesamte Wirkungszeit Jesaja ist Kriegszeit. 40 Jahre seine Wirksamkeit, immer wieder Krieg in Israel. Und zum Teil mit hohen Verlusten für Israel. Dazu morgen mehr. Und in diese Situation steht am Anfang der Wirkungszeit Jesajas dieses Wort, der Gott, der sich jetzt dir zeigt und dir begegnet, ist Zebaoth, der Allmächtige. Der dritte Teil, alle Lande sind seine Ehre voll. Es wären hier zwei Übersetzungen für Land möglich, entweder das ganze Land Israel oder die ganze Erde, was hier wohl zu bevorzugen ist. Die ganze Erde ist Gottes, von Gottes Ehre ausgefüllt. Und jetzt erkläre ich gleich das zweite Wort Ehre. Ehre steht auch hier vom Hebräischen her für Bedeutung, Macht, Autorität. Die Grundbedeutung dieses Wortes ist Gewicht. Und alle Menschen, die ein gewisses Gewicht haben, können sagen, was das Gewicht bedeutet. Ich gehöre auch dazu. Die ganze Erde ist gefüllt von Gottes Gewicht, von Gottes Autorität. Hineingesprochen in eine Zeit, wo Israel jetzt verratig überrollt wird von der assyrischen Militärmaschinerie. Dein Gott ist der Gott, der universal Gewicht hat. Denke hier sehr an das Wort von Jesus, eines seiner letzten Worte vor der Himmelfahrt, als er sagte, mir ist gegeben alle Macht. Da können wir auch dieses Wort einsetzen. Alle Autorität, alle Herrschaft, alle Bedeutung. Wie reagiert Jesaja? Darf ich etwas spitzig sein und sagen, er reagiert nach dem Motto, dass du mich einstimmen lässt in deinen Jubel, o Herr. Oder? Jesaja reagiert mit einer Totenklage. Jesaja singt sein eigenes Leichenlied. Weh mir, wehe für mich. Und auch hier könnte man jetzt präziser übersetzen, wehe mir, denn ich bin verloren. Oder noch deutlicher, wehe mir, denn ich werde vernichtet. Das Wort, das hier steht, ist eine passive Formulierung, deshalb gefällt mir die letzte Übersetzung am besten. Ich werde vernichtet. Ein ganz starker Kontrast zum Lob der Seraphim. Jesaja stimmt nicht in das Lob ein, er singt ein Leichenlied. Und das begründet er. Warum reagiert er so? Die erste Begründung, er spricht ein Sündenbekenntnis aus, ich bin unreiner Lippen. Dieses Sündenbekenntnis ist konkret und er schließt das Volk mit ein, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk mit unreinen Lippen. Und leider wird jetzt nicht konkret genannt, was das bedeutet. Da gibt es Erklärungsversuche, die alle schwierig sind, weil es nicht konkret gesagt wird. Und deshalb verfahre ich nach einer Auslegungsmethode, die ich gerne anwende, nämlich die Dinge aus dem Zusammenhang erklären. Könnte es sein, dass Jesaja und Israel in jener Zeit, gerade angesichts der assyrischen Bedrohung, nicht mehr einstimmen kann in das Lob, das die Engel singen. Vielleicht mit dem Mund, aber nicht mit dem Herzen. Kennen Sie es, 5 Zentimeter Lob? 5 Zentimeter Lob? Hier noch nicht bekannt in Korntal? Da wird es Zeit. 5 Zentimeter Lob ist hier, der Mundraum. Wenn man Gott mit dem Mund lobt, aber nicht mit dem Herzen. Wenn man das, was man singt, nicht glaubt, könnte es sein, dass der Glaube verloren gegangen ist, dass der Gott Israels Autorität hat über das ganze Universum, auch über die Assyrer, auch über die Lage seiner Zeit, auch über die Kriege seiner Zeit. Ist dieser Glaube verloren gegangen? Einer der Könige zur Zeit Jesajas, König Ahas, hat die Assyrer um Hilfe gebeten, mit dem Preis, dass er den Jerusalemer Tempel der assyrischen Religiosität anpassen musste und dies wohl aus Überzeugung getan hat. War das die Schuld? Das andere, denn ich habe den König, und jetzt kommt wieder diese Verbindung, den Herrn Zebaoth, Yahweh Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Ich werde vernichtet, denn ich habe Gott gesehen. Das war die große Frage, ob man Gott sehen kann. Vergangenen Sonntag war nach der Ordnung der landeskirchlichen Predigtexte 2. Mose 33, wo Mose sagt, ich will dein Angesicht sehen. Und dann die Antwort bekommt, nein, das geht nicht, kann kein Mensch. Denn genau das passiert, wenn man Gott sieht, was hier beschrieben wird. Wenn man ihn sieht von Angesicht zu Angesicht, weh mir, ich vergehe. Nicht sehen von Angesicht zu Angesicht, aber es gibt Formen der Gottesbegegnung. Jesaja sieht nur den Saum von Gottes Gewand, das die Tempelhalle füllt, aber er ist sich im Klaren, hier ist Gottesbegegnung. Es gibt die Schau Gottes ohne zu sehen, das ist etwas Besonderes, sehen ohne zu sehen. Das Wort der Heiligen Schrift eröffnet eine Schau ohne zu sehen. Das hat der spätere Kollege von Jesaja, Jeremia in Kapitel 23, können wir es nachlesen, geschrieben. Aber wer hat Gottes Wort gesehen oder gehört? Also das ist eine ganz feine Wendung, die begeistert mich. Gottes Wort gesehen. Das Wort Gottes gibt eine Schau für die Wirklichkeit Gottes, die wir mit unseren Augen, leiblichen Augen, nicht sehen. Also die Schau Gottes. Und jetzt etwas Typisches in dieser Begegnung mit Gott, egal welcher Art, geschieht das Erschrecken über die eigene Schuld. Und das ist ein Zug der Gottesbegegnung. Und jetzt sage ich an dieser Stelle etwas, was mir ganz wichtig ist. Das Erschrecken über die Schuld geschieht in der Gottesbegegnung. Das Erschrecken über die Schuld kann man außerhalb der Gottesbegegnung gar nicht aushalten. Das habe ich vorher gesagt, ihr habt gedacht, dass ihr nicht zweimal das Gleiche hören müsst. Ja. Das Erschrecken über die Schuld in der Gottesbegegnung, nicht außerhalb. Dass der Mensch sich der Tiefe seiner Schuld gar nicht bewusst ist, ist eine Bewahrung Gottes, wenn es nicht in der Gottesbegegnung geschieht. Und deshalb ist das Erschrecken über Gott und die Schulderkenntnis ein Teil der Gottesbegegnung und ein Aspekt seiner Heiligkeit. Und dafür gibt es viele Beispiele. Petrus, Jesus Begegnung, dann sagt er, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Und andere. Ich frage mich, darf ich das sagen, ganz ehrlich, ob dies ein Aspekt ist, der in unserer Zeit etwas verloren gegangen ist und wo uns Jesaja helfen kann, ihn neu zu entdecken. Noch ein drittes. Die Voraussetzung der Berufung ist die Sühne. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm und rührte meinen Mund an und sprach, siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Da die Gottesbegegnung früher oder später zur Erkenntnis von Schuld führt, ist Vergebung notwendig als Voraussetzung der Berufung. Und jetzt geschieht hier etwas ganz Feines. Wir erfahren nicht von einer Bitte um Vergebung, sondern Gott tut's. Gott tut's von sich aus. Und das ist Gnade. Gott versöhnt den Jesaja mit sich und vergibt ihm die Schuld. Gott, der auch hier einen Schritt voraus ist, wie er in unserem Leben einen Schritt voraus ist und Jesus für unsere Sünde sterben ließ, als wir noch gar nicht sündigen konnten, das ist Gnade. Gott hat vorgebeugt. Und jetzt eine letzte Überlegung zu dieser Sühne. Der Mund Jesajas wird gereinigt. Er bekennt die Sünde mit den Lippen. Und der Mund, das Sprechwerkzeug, wird gesühnt. Und das ist ja jetzt eine generelle Besonderheit für die Propheten. Was sind Propheten? Propheten sind Prediger des göttlichen Wortes. Mit was predigt man? Ja, nicht mit den Füßen. Sonst müsste ich die Füße hier vors Mikro halten, nicht? Man predigt mit dem Mund. Der Mund ist das Werkzeug der Propheten. Und das haben wir immer wieder in Texten. 5. Mose 18, 18, 1. Könige 17, 24. Da sagt die Witwe von Sarpat zu Elia: Jetzt habe ich erkannt, dass du ein Mann Gottes bist und das Wort in deinem Mund ist Wahrheit. Jeremia 1, 9, ich lege meine Worte in deinen Mund. Der Mund, das Werkzeug der Propheten und deshalb die Reinigung des Mundes hier bei Jesaja. Ich habe es verallgemeinert. Wenn wir Zeugen Jesu sein wollen, auch mit unserem Mund, ist unser Mund unser Werkzeug. Natürlich gibt es das Zeugnis für Jesus auch mit der Hand, aber hier geht es um den Mund. Dann ist der Mund unser Werkzeug und dann braucht es geistliche Mundhygiene. Also wir dürfen gerne auch zum Zahnarzt gehen, zur Mundhygiene, aber Zeuge Jesu braucht geistliche Mundhygiene. Denn Jakobus 3, Vers 10, aus einem Mund kann nicht loben und fluchen gehen. Ist unser Wort im Allgemeinen ein Zeugnis für Jesus oder spricht es gegen unser Zeugnis für Jesus? Und so wird hier der Mund gesühnt und die Sünde vergeben. Schlussbemerkung. Erste Schlussbemerkung. Ich hätte noch einen vierten Punkt, aber die Zeit ist um. Ich werde morgen Abend dazu kurz etwas sagen zum Verstockungsauftrag Jesajas. Aber das kann ich nicht in 2 Minuten abhandeln. Das geht nicht. Das ist ein sehr, sehr schwieriger Punkt, nicht, dass Gott dann zu Jesaja sagt, verstocke das Volk. Aber jetzt die letzte Schlussbemerkung. Jesaja-Zeit ist Kriegszeit. Jesaja-Zeit ist eine schwere Zeit. Jesaja-Zeit ist eine Zeit, wo Jesaja bekennt, ich wohne in einem Volk mit unreinen Lippen. Was ist das Besondere alttestamentlicher Propheten? Dass Gott sein Volk in schwerer Zeit nicht ohne sein Wort lässt. Gott lässt sein Volk in schwerster Zeit nicht ohne sein Wort. Das bedeutet für mich, wir haben als Gemeinde Jesu einen Auftrag der Verkündigung des Wortes, unabhängig von den äußeren Umständen. Wir haben als Gemeinde Jesu einen Auftrag zur Verkündigung des Wortes Gottes, unabhängig von den äußeren Umständen. Das lehren die Propheten. Amen.